Wir wollen auch für dich beten. Jesus, ich danke dir für Freimut, ich danke dir dafür, dass er hier ist und ich bitte dich, dass du ihn segnest jetzt. Ich bitte, dass du ihm Gnade gibst zu sprechen und uns Gnade zum Hören. Wir ehren das Werk in seinem Leben, was du angefangen hast, Jesus. Und wir danken dir, dass wir heute teilhaben dürfen daran und wir bitten dich, dass du uns jetzt eine gute Zeit schenkst. Amen.
Amen, vielen Dank. Können wir uns bei dem Team bedanken für eine großartige Lobpreiszeit, die wir gehabt haben. Und bei den Gastgebern hier für all die Mühe, die sie sich gemacht haben, vielen Dank. Gestern Abend war ich in Bremen und habe gestern Abend bei der Jugend gesprochen und nach dem Abend kam einer von den Jugendlichen auf mich zu und meinte, bist du eigentlich nervös, bevor du predigst? Bist du eigentlich noch nervös? Und ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich bin jedes Mal tierisch nervös, egal wo ich predige. Und egal, zu wem ich predige, ob da jetzt 7000 Leute sitzen oder ob da 50 Jugendliche sitzen, das ist eigentlich für mich immer ziemlich belanglos. Ich bin eigentlich immer nervös. Aber natürlich besonders bist du am meisten nervös, wenn du vor Pastoren predigen musst. Es gibt, glaube ich, nichts Nervenaufreibenderes als das. Aber ist okay. Ich habe mitbekommen heute Morgen schon, dass wir ein paar Bayern-Fans hier haben. Und mit Bayern-Fans klappt immer alles besser. Und alle Bayern-Fans sagen Amen. Ich denke einfach, es ist eine Frage der Weisheit. Warum wählen, auf der Verliererseite zu sein, wenn du auf der Gewinnerseite sein kannst? Okay, die Hälfte vom Raum habe ich verloren. Gut. Aber nicht nur, dass es irgendwie nervenaufreibend ist, vor Pastoren zu sprechen, sondern allgemein, bei mir geht es jedenfalls so, ich bin jedes Mal nervös, aber ich empfinde das nicht als negative Art und Weise, sondern ich bin eigentlich eher nervös auf eine positive Art und Weise, weil jedes Mal, wenn du Gottes Wort in die Hand nimmst und wenn du versuchst, irgendwas weiterzugeben, hat das ganze Ding einfach mächtig Gewicht. So empfinde ich es jedenfalls und vermutlich ihr auch. Das Wort Gottes ist nicht irgendein Buch, ist nicht irgendein Wort, sondern es hat Kraft, Leben zu verändern, Menschen Heilung zu bringen, Rettung zu bringen, Freiheit zu bringen und muss mit Ehre behandelt werden. Und deswegen bin ich da jedes Mal nervös, auf eine gute Art und Weise. Und eines meiner Hauptgebete, und ich dachte, vielleicht lese ich euch diesen Vers einmal ganz kurz vor. Das ist eigentlich eines meiner Gebete gewesen, seitdem ich Pastor bin. Und ich glaube, ich ein gutes Gebet. 1. Jakobus, Vers 5. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt. Irgendjemand hier, dem es an Weisheit mangelt? Alle anderen? Fantastisch, großartig. Ich will euch kennenlernen. Ich werde euch alle Fragen stellen. Der bitte Gott darum, der jedem gerne gibt und nichts vorenthält. Und so wird sie mir geben werden. Und ich habe diesen Vers gefunden es gibt so eine neue Übersetzung von Dr. Simmons, eine Passion Translation heißt die. Und wenn ihr irgendwie die Chance habt, eure Finger an diese Passion Translation zu bekommen, ist auf Englisch, aber ist fantastisch. Aber er hat diesen Vers wie folgt, und ich lese die gerade durch, und ich bin gerade im Jakobusbrief, und er hat den Satz wie folgt übersetzt. Wenn sich jemand danach sehnt, weise zu sein, dann bitte er Gott, der gerne gibt. Er wird deinen Mangel an Weisheit nicht als Gelegenheit ansehen, dir Vorhaltung über deine Fehler zu machen, sondern wird diese Fehler mit seiner großzügigen Gnade überwältigen. Und ich liebe das einfach. Ich liebe das, weil oftmals, wir alle wissen, dass wir Fehler gemacht haben. Irgendjemand hier, der weiß, du hast Fehler gemacht. Und wahrscheinlich werden wir noch viele Fehler machen. Als Leiter sind wir nun mal in der Position, wo wir Entscheidungen treffen müssen, wo wir Dinge entscheiden, nach vorne gehen, Dinge tun, in die Hand nehmen und nicht immer wird alles richtig sein. Aber ich liebe es, dass er sagt, er wird deinen Mangel an Weisheit nicht als Gelegenheit ansehen, dir Vorhaltung über deine Fehler zu machen. Wie gut, dass wir einen Gott haben, der uns nicht Vorhaltung über unsere Fehler machen möchte. Ich bin extrem dankbar, dass ich einen Gott habe, der nicht, wenn ich einen Mangel an Weisheit habe, wenn ich zu ihm komme und frage, kannst du mir bitte irgendwas geben, dass ich keinen Gott habe, der sagt, ja, wird immer Zeit, dass du kommst. Der macht mir keine Vorhaltung, sondern er wird meine Fehler, genau diese Fehler mit seiner großzügigen Gnade überwältigen. Und das liebe ich mehr als alles andere. Einen Gott zu haben, der unsere Fehler überwältigt mit seiner Gnade. Und in all dem, wenn wir heute rangehen an die ganzen, weißt du, wahrscheinlich könnten wir den meisten von euch hier ein Mikrofon geben und ihr könnt uns großartige Dinge weitergeben. Aber lasst uns unsere Herzen einfach öffnen, von Gottes Weisheit zu empfangen. nicht mal von meiner Weisheit zu empfangen, weil die Realität ist, ich bin jetzt 11 Jahre am Start. Okay, 11 Jahre ist es nicht so schlecht. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, es gibt immer Dinge, die man richtig machen kann und es gibt immer Dinge, die man falsch machen kann. Es gibt viele Dinge, die man richtig machen kann und es gibt viele Dinge, die man falsch machen kann. Aber der Moment, wo wir uns hinstellen und sagen, das, was in unserem Leben passiert, ist das Ergebnis von meinen richtigen Entscheidungen, haben wir ein richtiges Problem. Der einzige Grund, warum Frucht in unserem Leben ist, weil Gott die Frucht bringt. Nicht, weil wir so gut sind und weil wir gute Entscheidungen treffen, sondern weil Gott aus irgendwelchen Gründen sich entschieden hat, jemanden Segen zu geben. Und für mich persönlich, wenn ich auf unsere Gemeinde schaue und wenn ich auf das schaue, was Gott tut, kann ich einfach nur sagen, ich bin absolut sprachlos, weil ich kenne mich. Und das, was dort passiert, hat wirklich extrem wenig damit zu tun, wie gut ich bin oder wie gut, vielleicht damit zu tun, wie gut meine Frau ist, weil sie ist ziemlich gut. Hinter jedem guten Mann steht eine noch bessere Frau und das ist Wahrheit. Aber wir müssen immer an den Punkt zurückkommen, wo wir wissen, hey, wenn Gott seinen Segen nicht drauflegt, wir können uns anstrengen und wir können unser Bestes geben, aber wenn Gott nicht da ist und seinen Segen dazu gibt, dann ist alles das, was wir tun, einfach nur umsonst. Von daher, lass uns einfach rangehen an den heutigen Tag. Ja, wir wollen lernen, ja, wir wollen aufnehmen von Gott, wir wollen, hoffentlich kann ich irgendwas mitgeben, was irgendjemandem hier irgendwie hilft, okay, irgendwie. Aber lass uns einfach schauen, dass wir von Gott empfangen und dass wir mit diesem Herz reingehen an den ganzen Tag, dass Gottes Segen auf unserem Leben ist und dass seine Weisheit das alles Entscheidende in unserem Leben ist. Kann irgendjemand Amen dazu sagen? Gebetet haben wir eigentlich schon, aber es macht nichts, wir beten nochmal. Das hilft mir jedenfalls immer. Gott, ich danke dir extrem für diesen Tag und ich danke dir extrem für das Vorrecht, hier zu sein, sprechen zu dürfen und wir beten einfach, dass du unsere Herzen öffnest, jetzt in diesem Moment, dass du anfängst, zu uns zu sprechen. Gott, wir beten, dass du Dinge klar machst, die vielleicht nicht klar sind, dass du neue Dinge in unser Leben hineinbringst, neue Gedanken, neue Weisheiten, neue Offenbarungen. Danke Gott, dass du ein guter Gott bist, der keinem hier Vorhaltung macht über unseren Mangel an Weisheit, sondern dass deine großzügige Gnade unsere Fehler überwältigen wird, unsere Fehlentscheidungen überwältigen wird und dass wir heute die Entscheidung treffen dürfen, nach vorne zu schauen. Es gibt nichts Besseres, als dein Haus zu bauen. Es gibt nichts Besseres, als in deinem Haus zu sein. Es gibt nichts Besseres, als über Kirche zu sprechen, über Menschen zu sprechen, zu träumen, zu visionieren. Und so beten wir, dass du heute mitten dabei bist. Und ich danke dir für meine Frau, die extrem gut aussieht. Und ich danke dir, dass der FC Bayern München die Meisterschaft gewinnen wird. Im Namen von Jesus. Amen. Wichtige Dinge, für die sich immer zu beten lohnt. Alright, lass mich ganz kurz. Das Thema heute ist ja Mitarbeiter mitziehen oder Mitarbeiter ziehen und Mitarbeiter begeistern. Und lass mich einfach in oder Kultur bauen. Dieses Wort Kultur fällt ja extrem auf. Wenn du heute auf eine Konferenz gehst, und egal, wo du hingehst, es gibt so ein paar Worte, die fallen immer. Kultur ist eins von denen. Wie baue ich eine Kultur? Und das zweite Wort, was immer fällt, ist Vision. Wie baue ich Vision? Und irgendwie sind wir anscheinend Visions- und Kulturfreaks geworden. Was auf der einen Seite wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht ist. Wir brauchen eine Kultur und wir brauchen eine Vision. Aber in all dem, was ich gleich teilen werde mit euch, lasse ich euch mal ganz kurz ein paar Sachen vorne wegschießen. Und wenn ihr mitschreibt, dann könnt ihr euch das einfach aufschreiben. Einfach zum Thema Kultur. Und ich will einfach aus meinen Erfahrungen und aus den Dingen, die mir wichtig sind. Und das ist für mich, ich bin heute Morgen früh aufgewacht schon. Wir hatten gestern Abend noch eine wichtige Sitzung, Andi und ich, bis tief in die Nacht. Aber trotzdem bin ich heute Morgen früh aufgewacht, noch vor meinem Wecker, weil ich einfach so begeistert war, heute hier zu sein. Weil es gibt für mich nichts Besseres, als über Kirche zu sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist meine Leidenschaft. Ich bin geboren, um in seinem Haus zu sein. Und es gibt nichts Besseres für mich, als über Kirche nachzudenken, über Kirche zu reden, mit anderen Pastoren zusammen zu sein und einfach auszutauschen. Und deswegen bin ich absolut begeistert. Aber lass mich diese paar Sachen einfach vorschießen. Wenn es um Kultur geht oder wenn es um Mitarbeiter geht und wenn es um Vision geht und wenn es um Gemeinde geht. Einfach und während ich diese 4 oder 5 Punkte, die ich mitgebracht habe hier, die ich mit euch teilen möchte, das sind Grundlagen von Sachen, die ich glaube im Gemeindenbau. Das sind Sachen, die ich seit 11 Jahren so mache und es sind Grundüberzeugungen, die ich habe. Es ist so extrem wichtig in deinem Leben, gewisse Grundüberzeugungen zu haben, auf die du baust. Grundüberzeugungen, die dein Leben bestimmen und die deine Leiterschaft bestimmen. Aber bevor ich euch diese Dinge gebe, lasst mich euch ganz kurz noch 4 kleine Gedanken weitergeben dazu. Okay? Und ihr könnt jetzt mitschreiben, wenn ihr wollt. Wenn es um Kultur geht und wenn es um Mitarbeiter ziehen geht, hier ist der erste kurze Gedanke. Und jeden, ich weiß, ich wiederhole mich gerade, aber ist okay. Ihr seht schon, ich bin nicht als Prediger auf die Welt gekommen. Jeder dieser Punkte, okay, jeder dieser Punkte, den ich euch gebe, könnt ihr im Angesicht von diesen Punkten, die ich jetzt gebe, einfach prüfen oder mit reinnehmen. Das erste ist, du musst bestätigen, was du willst, okay? Bestätige, was du willst. Wenn du Kultur bauen möchtest, einer der besten Mittel, Kultur zu bauen, ist das zu bestätigen, was du möchtest. Okay? Das heißt, wenn du in deiner Gemeinde etwas siehst, wenn du in deiner Leiterschaft etwas siehst, unter deinen Leitern, und die machen etwas Gutes, dann ist es gut, das hervorzuheben und das zu bestätigen, dass alle es sehen können. Weil das beste Beispiel, was du als Leiter haben kannst, ist nicht etwas Theoretisches von der Plattform zu sagen, sondern anderen Leuten zu zeigen, wie es praktisch aussehen kann. Das heißt, wo auch immer du was Gutes siehst, wo auch immer du etwas Gutes siehst, heute Morgen zum Beispiel, das Gute, was ich gesehen habe, als ich hierher gekommen bin, absolut genial, draußen an der Straße, draußen steht jemand in einer gelben Weste und wartet darauf, Leute willkommen zu heißen und einzuweisen. Wie genial, dass da jemand ist mit einem großzügigen Herzen, der bereit ist, früher zu kommen, seine Zeit zu opfern, gastfreundschaftlich zu sein, um Teil davon zu sein, dass hier Pastoren herkommen. Und er weiß, ich mache viel mehr, als nur auf der Straße stehen und ein bisschen winken. Ich weiß, ich spiele meinen Teil darin, dass Pastoren ermutigt und gestärkt werden und wahrscheinlich hunderte und tausende Menschen ermutigt werden. Und ich bin Teil davon, indem ich hier auf der Straße stehe und einfach nur Leute willkommen heiße. Amen. Bestätige, was du willst. Jeden Sonntag, in jeder Predigt, jedes Mal, wenn ich das Mikrofon in der Hand habe, ich sehe irgendwas, was ich genial finde. Irgendwas, was unser Mitarbeiter gemacht hat. Und ich bestätige es vor allem und sage, das ist, was er macht. Und erkläre nicht nur das, was er macht, sondern warum er es macht. Und in dem Moment gebe ich Wertschätzung zu der Person, die es macht, aber bringe Verständnis. Okay? Wir müssen bestätigen, was wir wollen. Zweitens, wir müssen korrigieren, was wir nicht wollen. Wir müssen bestätigen, was wir wollen. Zweitens, wir müssen korrigieren, was wir nicht wollen. Und da brauchen wir viel Weisheit für. Aber wenn du etwas siehst, was nicht der Kultur entspricht, was du möchtest, und du es nicht ansprichst, hast du gerade genau diese Kultur gebaut. Weil alles, was du nicht ansprichst, wird von den Leuten als akzeptabel angesehen. Wenn meine Kinder, ich habe drei Töchter, drei wunderbare Töchter, 11, 9 und 5. Das heißt, ich habe 4 Frauen zu Hause, betet für mich. Aber ist okay, ich habe mir einen Kater gekauft, der hilft mir, okay. Bis vor kurzem hatte ich noch meine Schwiegermutter an mir zu Hause, aber die habe ich rausgeschmissen. zu viel ist zu viel. Was wollte ich sagen? Ja, aber ich habe 3 Töchter und weißt du, wenn die sich auf eine gewisse Art und Weise verhalten, wenn ich es nicht anspreche, sende ich das Zeichen, das ist okay. Wenn wir am Esstisch sitzen und die Elissa mal wieder ihre Füße auf den Tisch legt, demonstrativ, warum auch immer sie das macht, ich weiß auch nicht, wo sie es gesehen hat, bei mir bestimmt nicht, wenn ich es nicht anspreche, sende ich quasi ein Zeichen, das ist okay. Bei uns zu Hause darfst du die Füße auf den Tisch legen. So, ja genau, danke. Und hier ist die Frage, das heißt, du musst erstens mal bestätigen, was du willst und zweitens, ich weiß, ich steige gleich mega ein, gell, ich weiß, aber ist okay. Und zweitens, du musst korrigieren, was du nicht willst. Natürlich musst du extrem weise darin sein, wann du es korrigierst und wie du es korrigierst, aber du musst wissen, jedes Mal, wenn du etwas siehst, was nicht deiner Kultur entspricht und du nicht den Mut hast, es anzusprechen und nicht den Mut hast, mit Leuten drüber zu sprechen, hast du gerade genau die gegensätzliche Kultur gebaut von dem, was du willst. Das heißt, du musst anfangen, Gespräche zu führen. Ja, ich weißt du, ganz im Ernst, nicht so neben steht in meinem Predigtkonzept, aber ist okay. Ich weiß nur ganz genau, ich habe jahrelang mit einem Pastor telefoniert, Pastor Joe LaBelle, der leitet mittlerweile, damals, als ich in Sydney war, am Bible College, war er der Jugendleiter vom City Campus, mittlerweile leitet er Hillsong Australien. Haben am Wochenende, ich glaube, 62 Gottesdienste in 13 verschiedenen Locations in Australien verteilt, ist ein unglaublicher Leiter. Und er hat 3 Jahre lang mich jeden Donnerstagmorgen angerufen, um mit mir zu sprechen über Kirche, über Gemeinde, über das Leben. Und er hat zu mir immer gesagt, Freimut, führ Herz-zu-Herz-Gespräche. Das war seine einzige Sache. Und ich war sowas von frustriert. Ich so, das kann nicht sein. Ich habe mir erzählt über der Leiter und die Person und die machen nicht das, was ich will. Und der und bei dem bin ich mir sicher. Und seine Antwort war immer, führ ein Herz-zu-Herz-Gespräch. Und ich habe gedacht, come on, da muss es doch irgendwo ein verstecktes Geheimnis geben. Da muss doch irgendwo was. Aber er hat immer über dieses Herz-zu-Herz-Gespräch gesprochen. Und nach 11 Jahren Gemeindebau kann ich dir wirklich sagen, Ein Herz-zu-Herz-Gespräch kann so viel verändern. Die Frage ist, hast du den Mut, das Gespräch zu suchen? Lass mich dir eine zweite Frage stellen, einfach jetzt in diesem Moment. Welches Gespräch musst du führen? Jetzt in dem Moment, welches Gespräch weißt du, solltest du führen und warum führst du es nicht? Oh, ich weiß, ihr seid schon, ihr liebt mich, ich weiß. Aber es ist wichtig, also erstens bestätige, was du willst, zweitens korrigiere, was du nicht willst, drittens wiederhole. Punkt 1 und Punkt 2. Ganz im Ernst, ich habe das Gefühl manchmal, dass ich seit 11 Jahren immer über das Gleiche spreche. Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Es ist so entscheidend, dass wir immer wieder das Gleiche, wir können nicht einmal was sagen und dann davon ausgehen, dass es alle verstanden haben und dass es bei angekommen ist, sondern wir müssen lernen, immer wieder das Gleiche. Wir verpacken es anders und wir sagen es anders und wir reden da anders drüber und wir versuchen es von jeder Seite zu tackeln, aber wir müssen immer wieder das bestätigen, was wir wollen und immer wieder das korrigieren, was wir nicht wollen. Und am nächsten Tag das bestätigen, was wir wollen und das korrigieren, was wir nicht wollen. Und am nächsten Tag das bestätigen, was wir wollen, das korrigieren, was wir nicht wollen. Und rate mal, am nächsten Tag das bestätigen, was wir wollen, das korrigieren, was wir nicht wollen. Und ganz im Ernst, viele kleine Korrekturen und viele kleine Bestätigungen wirken so viel mehr als eine große Explosion. Manchmal sind wir Pastoren die Schlimmsten da drin. Weißt du, wir haben diese Ausrede, aber wir lieben ja Menschen. Weißt du, und die sind ja alles Freiwillige. Und wir dürfen die ja nicht so hart rannehmen. Also spüren wir das Gespräch eben nicht. Aber das Problem ist, wir haben immer noch den Frust in uns. Ist ja nicht so, ja, wir lieben aber Menschen und ich weiß, ich darf doch nicht, ja. Aber du hast immer noch den Frust in dir. Und am nächsten Tag passiert das gleiche Ding nochmal und du hast immer noch einen Frust in dir. Und dann lass das mal über 3, 4, 5, 6 Monate passieren und dann bist du irgendwann so gefrustet, dass alle in einem Raum sitzen und auf einmal sagt einer nur eine kleine Sache. Und dein Fass kommt zum Überlaufen und du schießt los aus allen Rohren in jede Ecke und kein Kopf bleibt mehr dran bei den Leuten, die bei dir am Tisch. Und alle denken sich, was um alles in der Welt ist jetzt passiert? Und alles, was passiert ist, der Frust über die letzten 6 Monate, den du nicht mutig genug warst, kontrolliert jeden Tag abzubauen, wird auf einmal unkontrolliert in einem Moment und du machst mehr kaputt, als was du baust. Und ich will dir Mut machen, lass es nicht zu dem Moment kommen, wo du aus Frust und aus Emotionen heraus korrigierst, weil das ist nie gut. Sondern verpflichte dich dazu, jeden Tag, come on, ich will eine Sache bestätigen, die gut war. Nur eine Sache. Ich will dich heraushalten, jeden Tag in deiner Church, such eine Sache, die super ist. Such einen Mitarbeiter, such eine Sache, wo du sagst, wow, das ist der Hammer, wie der das gemacht hat. Und bestätige das, und zwar nicht nur zu der Person, sondern vor allen. Ganz im Ernst, wenn ihr nicht auf Instagram seid und wenn ihr nicht auf Facebook seid, dann habt ihr ein Riesentool verpasst, um Kultur zu bauen. Ich ermutige alle bei uns, geh auf Instagram und geh auf Facebook, aber oh, Facebook ist vom Teufel und das kann doch diese Social Media Sachen. Ja, aber es ist eine geniale Möglichkeit, Kultur zu bauen. Weil alle schauen auf Facebook und alle schauen auf Instagram nach, bei uns jedenfalls. Und du kannst jeden Tag eine Person nehmen oder eine Sache nehmen und kannst sie vor allem bestätigen. Guck mal, was der gemacht hat. Absoluter Hammer. Und jeden Tag eine Sache korrigieren. Und ich will dich herausfordern, wenn du heute hier rausgehst, probier's mal. Probier mal für 3 Monate jeden Tag eine Sache bestätigen. Zu der Person und vor anderen Menschen. Um Wertschätzung zu geben und das zu bestätigen, was du willst. Und jeden Tag eine kleine Sache korrigieren. Und wenn sie noch so klein ist, und oh, ist doch nicht so wichtig, so ein kleines, doch, ist wichtig. Kleinvieh macht auch Mist. Und es sind die vielen kleinen Sachen, die nachher das Ergebnis bringen, nicht die eine große Sache. Amen. Und viertens, das ist der vierte, das ist nur die Einleitung übrigens. Aber das Geniale ist, ich habe keine Uhr. Für alle, die sich wissen, eine Sache, die wirklich aus der Hölle kommt, sind Uhren für Prediger. Und besonders jemanden, der hinten sitzt am Production und immer an dieser Uhr rumspielt und rumdreht. Und ich wette mit euch, jeden Sonntag meine Zeit verkürzt. Aber heute habe ich keine, ich kann machen, was ich will. Nicht wirklich, nein. Sag es nicht nur, sondern lebe es. Wenn es um Kultur geht, du kannst niemals etwas bauen, was du nicht bist. Kultur ist kein theoretisches Konstrukt, was du aufbaust. Das ist nicht wie, du bist ein Architekt und du malst jetzt einen Plan von der Kultur, so soll sie sein, und dann beamst du die da drauf und du sagst allen, das soll jetzt unsere Kultur sein, aber du selber bist genau das Gegenbild von dem, was du gerade da aufgeschrieben hast. Wir müssen Werte für unsere Gemeinde, wir müssen die finden, wir müssen ein Missionsstatement schaffen und das müssen wir auf ein großes Plakat drucken und das muss ins Foyer und da müssen unsere Werte stehen, sichtbar für alle, dass alle das auch immer wieder lesen können. Das kannst du gerne machen, aber wirklich helfen wird es nichts. Helfen wird es nur dann was, wenn das, was auf diesem Plakat draufsteht, auch in deinem Herzen ist. Wenn es das reflektiert, was du bist und wer du bist. Weil du kannst nur das bauen, was du bist. Du kannst nicht theoretisch irgendwas kopieren, irgendwas. Du musst der sein, der du bist. Und bitte sei der du bist. Fang nicht an, jemand anders zu sein. Ich bin kein Pastor Brian Houston. Ich bin kein Pastor Carl Lenz. Ich bin kein Gordon MacDonald. Ich bin kein Andy Sommer. Ich bin der Freimut. Und am besten kann ich Freimut sein. Keiner kann so gut Freimut sein wie ich. Ist so. Aber keiner kann so gut du sein wie du. Also hör auf, jemand anders zu sein, sondern sei du. Und zwar so gut, wie du kannst. Du kannst nicht irgendwas theoretisch bauen, was du nicht bist. Alright? Das waren einfach die 4 kleinen Punkte. Aber jetzt, lass nicht einfach euch... Heute geht es um Punkte, nur um Punkte. Aber lass mich einfach ein paar Sachen weitergeben, okay? Die mich bewegen. Ich habe ein Buch gelesen, oder ich lese es immer noch, Geistliche Leiterschaft. Das ist ein älteres Buch, wenn du es nicht hast, besorgst dir. Das ist von Oswald Sanders. Geistliche Leiterschaft ist eines der besten Bücher über geistliche Leiterschaft. Ich liebe so Bücher, die einfach nicht so Weichwäscherbücher sind, sondern der sagt dir straight ins Gesicht, ohne irgendwie die Hand vom Mund zu halten. Und du hast das Gefühl, wie gerade eben hat dir jemand einen Tritt gegeben. Aber es ist ein richtig gutes Buch. Aber das ist der erste Satz in dem Buch. Der allererste Satz in dem Buch. Der erste Satz in dem Buch. Lass es mal sagen. Das ist der erste Satz in dem Buch. Okay? Er sagt, die meisten Christen haben starke Zurückhaltung, wenn es darum geht, Leiterschaftspositionen einzunehmen. Die meisten Christen sind sehr zurückhaltend, um es im richtigen Deutsch auszudrücken. Die meisten Christen sind sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, Leiterschaftspositionen einzunehmen. Und kann irgendjemand sagen, ja, das stimmt. Aber das ist doch eigentlich super frustrierend. Weil gerade wir Christen sollten ja die sein, die verstanden haben, dass wir alle Leiter sind. Jesus Christus hat uns gerettet und berufen. Er hat gesagt, geht hinaus in alle Welt, machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, lehret sie zu halten, alles, was ich euch geboten habe. Er hat uns als Leiter, sofort, wenn jemand zu mir sagt, als Christ, ich bin kein Leiter, sage ich, nee, stimmt nicht. Wenn du kein Leiter bist, dann bist du auch kein Christ. Der Moment, wo du Christ bist, bist du Leiter. Der Moment, wo du Christ bist, bist du zum Licht von Gott auserkoren, Licht in diese Dunkelheit reinzubringen. Als Vorbild voranzugehen, das Evangelium zu teilen mit allen, so viel du nur kannst. Ich liebe es. Hey, meine Tochter ist meine größte Herausforderung. Im positiven Sinn. Sie ist 11 und sie ist jetzt gerade zum allerersten Mal in der Jugend. Okay, sie ist halt 3 Wochen in der Jugend. Ich weiß, dass ich eine Tochter habe, die 11 ist, könnt ihr gar nicht glauben. Aber es ist so. Und die geht einfach ab. Ne? Die kennt nichts. Die liebt Jesus. Wo sie und wann sie ihn kennengelernt, habe ich keine Ahnung. Aber anscheinend hat sie ihn kennengelernt und sie liebt die Jugend und sie liebt und sie leitet Lobpreis und sie macht alles. Und dann hat sie, gestern Abend hatten wir so ein Special Event bei uns in der Jugend, und dann hat sie handgemachte Einladungen gemacht für alle ihre Schulfreunde und hat quasi 12 von ihren besten Freunden eingeladen in die Jugend, hat 3 Autos organisiert. Meine Tochter organisiert einfach alle bei uns, die angestellt sind. Weil ihr Ding ist immer, du machst, was ich will, sonst sage ich es meinem Vater und der feuert dich. Und ich denke mir, come on, Mia, du hast was verstanden. Aber nein, das muss sie eigentlich gar nicht, sie gewinnt sie mit ihrem Herz. Und dann hat sie 3 Fahrer organisiert und dann hat sie 12 Leute eingeladen, von den 12 Leuten sind 9 gekommen und alle haben sich gestern Abend für Jesus entschieden. Und ich denke mir, Meine Güte, das ist ja unglaublich. Sie ist ein ganz natürlicher Leiter. Und eigentlich sollte es uns nicht so schwer fallen, Leute einzuladen in unsere Gemeinden. Eigentlich sollten wir als Christen die sein, die gerne Leiter sind. Aber das ist die Frage, die mir am allermeisten gestellt wird, an jeder Konferenz, in jeder Fragerunde. Wie schafft man das, so viele Leiter und so viele Mitarbeiter zu kreieren, die gerne mitarbeiten? Okay? Und jetzt werde ich euch 5 Punkte geben. Das ist mein Geheimnis. Okay? Mein Geheimnis. Erstens ist kein Geheimnis und zweitens ist es nicht meins. Aber ich verkaufe es auch als das, okay? Das sind diese 4, 5 Dinge, die ich versuche zu bauen in unseren Mitarbeitern. Und worüber ich ständig spreche. Und hier ist das Erste. Alle sagen erstens. Danke. Ehrliche Fürsorge und Verständnis von Gemeinde. Das Erste, was ich versuche zu bauen, ist eine ehrliche Fürsorge für und ein Verständnis von Gemeinde. Ich glaube, die größte, eine, ganz im Ernst, Freunde, ich bin so leidenschaftlich über das Haus Gottes. Ich habe mich für Jesus entschieden und seitdem ich mich für Jesus entschieden habe, ich bin in der Landeskirche groß geworden, ich habe mich in der Landeskirche für Jesus entschieden und habe dann in einem kleinen Dorf, Böhring, 3000 Einwohner, ist ein Kaff, ich war in der evangelischen Kirche, der Pfarrer war der Hammer und der hat uns mitgenommen zu einer Jugendfreizeit und dann, wie dem auch sei, ich habe mich für Jesus entschieden und dann habe ich den Kirchenschlüssel bekommen. Meine Mutter war damals noch im Ältestenkreis und ich hatte den Kirchenschlüssel und ich war, wann auch immer ich konnte, einfach nur in der Kirche. Ich bin nachts um 2 in die Kirche gegangen und ich saß einfach die ganze Zeit, ich weiß nicht, ich war gerade 18, 19. Und während alle Party gemacht haben, bin ich einfach nachts in die Kirche und ich saß einfach nur in der Kirche in diesen Reihen. Das war der Ort, wo ich mich sowas von wohl gefühlt habe. Das war der Ort, wo ich irgendwie jedes Mal, wenn Joanne und ich mit dem Auto langfahren und wir fahren am Kirchengebäude vorbei und es ist egal, welche Denomination, es ist egal, was ist, und da brennt Licht, wir halten immer an. Das haben wir uns, das machen wir. Und zwar nicht, wir sagen es gar nicht mehr, wir schauen uns nur an, nicken mit dem Kopf, fahren rechts ran. Und wir gehen, weil überall, wo das Haus Gottes ist, überall, jedes Haus, da steckt so viel Leben drin, da stecken Menschenherzen dahinter, die was aufgebaut haben über Jahre, da steckt so viel Wertschätzung, da ist die Gegenwart Gottes. Gott hat gesagt, dass er durch sein Haus seine Gegenwart bringen möchte in jede Ecke dieser Welt. Und wo auch immer eine Kirche ist und wann auch immer ich die Chance habe, in irgendeine Kirche reinzugehen, und ich weiß, da geht es nicht um ein Gebäude, aber dieses Gebäude reflektiert ja so viel mehr als nur ein Gebäude. Auch dieses Gebäude hier reflektiert ja nicht mehr, das steht ja nicht nur als Gebäude, sondern es ist eine Reflexion von Menschenherzen, die gesagt haben, come on, wir packen gemeinsam an und wir bauen ein Haus, in dem Menschen zu Jesus finden können, in dem Menschen geheilt werden können. Das steht für so viel. Und es begeistert mich. Und was wir brauchen, Leute müssen verstehen, was die Kirche ist. Die müssen verstehen, die müssen eine echte Fürsorge für die lokale Ortsgemeinde haben. Oh, aber ich glaube an die globale Kirche. Das ist so ein Schwachsinn. Sorry. Darf man nicht sagen eigentlich, aber ist so. Die globale Weltkirche gäbe es gar nicht, es sei denn, sie würde lokal Ausdruck finden. Wenn sie lokal keinen Ausdruck findet, dann gibt sie gar nicht. Das heißt, wenn du nicht Teil von einer lokalen Ortsgemeinde bist, dann bist du auch nicht Teil der globalen Weltkirche. Dann erzählst du dir Märchen. Du kannst nicht Jesus lieben und die Kirche nicht. Funktioniert nicht. Geht nicht. Ist alles bei der Kirche super? Nein. Hat deine Kirche ein Problem? Vermutlich. Ist es ein Grund, nicht in die Kirche zu gehen? Nein. Weißt du warum? Du bist wahrscheinlich das größte Problem, was deine Kirche hat. Unsere Kirche war genial, bis zu dem Moment, wo ich reingelaufen bin. Wir Menschen sind immer das Problem, aber nur weil wir Menschen das Problem sind, hören wir doch nicht auf, die Kirche zu lieben. Und wir müssen unseren Menschen dieses Verständnis mitkriegen. Das ist die Braut von ihr. Unsere Kirche ist kein Verein mit einem Vorstand und einer Mitgliederversammlung, wo jeder seinen Senf dazugeben kann. Das ist die Braut von Jesus Christus, die mit Ehre behandelt werden muss, die mit Fürsorge behandelt werden muss, über die man gut spricht. Wenn du bei der Hochzeit bist und da kommt eine Braut rein, wer würde da stehen und sagen, boah, die ist ja hässlich. Und guck mal die Flecken an auf dem Kleid. Und guck mal das an und guck mal, keiner würde so über eine Braut reden, aber viele von uns Christen machen das täglich, weil wir genauso über die Kirche sprechen. Und wir müssen dieses Verständnis bauen in unseren Leuten, come on. Wir sind dazu geboren, die Kirche von Jesus Christus zu bauen. Wir müssen dieses Verständnis bringen, eine Fürsorge für die Kirche. Epheser 2, Vers 19 bis 22, ihr seid jetzt also nicht mehr länger Fremde. Ohne Bürgerrecht, wenn ich zu schnell rede, es tut mir leid, das passiert mir jedes Mal. Ich versuche es immer nicht zu machen, aber es geht nicht. Ja, ihr seid jetzt nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen zu einem heiligen Volk, die zu einem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus. Ihr gehört zu Gottes Familie. Das Fundament dieses Hauses, das, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus, alle sagen mal, durch Christus. Seid auch ihr in dieses Bauwerk eingeführt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Wenn du Jesus Christus in dein Leben angenommen hast, dann bist du automatisch eingefügt in seine Familie. Das ganze theologische Konzept von Errettung, du wirst dann nicht errettet in eine, jetzt bist du errettet und bist isoliert für dich alleine, sondern du wirst errettet in sein Haus hinein, in seine Familie hinein. Und das müssen wir Leuten verstehen, wir müssen es ihnen beibringen, dass sie eingefügt sind in das Haus Gottes. Psalm 92, mein absoluter Lieblingspsalm. Alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeger auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Hause des Herrn. Und dort, in den Vorhöfen unseres Gottes, grünen sie immer zu. Selbst im hohen Alter sind sie noch saftig und grün. Come on. Wenn ich alt will, will ich saftig und grün sein und nicht trocken und zerbrechlich und was auch immer. Nein, ich will saftig und grün sein. Und die Bibel sagt, wenn du verpflanzt bist, gepflanzt, verwurzelt bist, in der lokalen Ortsgemeinde, wenn du dort deine Familie verwurzelst, dein Leben verwurzelst, deine Zeit, deine Energie, dein Herzblut, dann wirst du aufblühen. Deswegen habe ich nie ein Problem damit, Leute zu bitten, mitzumachen. Nie. Aber die Freimut, der hat so viel zu tun, die Arbeit, hör mal, ich weiß, wenn sich jemand pflanzt im Hause des Herrn, wenn jemand mitarbeitet und mitträgt, und es geht nicht darum, wie viele Stunden du mitmachst, hoffentlich haben wir das alle verstanden, es geht um eine Herzenseinstellung zu diesem Haus. Gepflanzt zu sein in der lokalen Ortsgemeinde findet sich nicht wieder oder reflektiert sich nicht unbedingt, in wie vielen Stunden du da bist, sondern wie dein Herz ausgerichtet ist und die Bereitschaft mitzutragen. Wo auch immer, wie auch immer, aber diese Bereitschaft, ich habe kein Problem, jemanden zu bitten, mitzutragen, auch wenn er noch sowas von beschäftigt ist. Weil ich weiß, wie viel Segen darin steckt, wenn jemand sich pflanzt und wenn jemand mitträgt und wenn jemand mitmacht. Ich weiß, wie viel Segen darin steckt. Deswegen habe ich nie ein schlechtes Gewissen. Und das sage ich meinen Leitern immer wieder, habt kein schlechtes Gewissen, Leute zu fragen, mitzumachen. Wenn ihr sie nicht fragt, dann enthaltet ihr Segen vor, den sie hätten haben können. Und ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass jemand nicht gesegnet wird. Die Pflanze im Hause des Herrn. Oh, ich weiß, ich bleibe zu lange auf dem Punkt, aber ist okay. Aber wann muss ich fertig sein? Ich muss schon irgendwie. Alright. Okay, nur noch ein Vers dazu. Oder drei oder so. Mal gucken. Haggai. Oh. Haggai Kapitel 1, Vers 2 bis 9. Das sind nur ein paar Verse. Aber ihr müsst dies hören. So spricht der Herr der Herrscher an. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Oh, wie oft habe ich das gehört? Jetzt ist gerade nicht gut, anzufangen, im Team mitzuarbeiten. Weißt du, bei uns, das Kind ist gerade zur Welt gekommen, ich habe gerade einen neuen Job angefangen, jetzt ist noch nicht, weißt du, wir haben gerade das Haus am Umbauen, wir sind gerade da mittendrin, unser Leben zu bauen, jetzt gib uns noch ein bisschen, jetzt gerade mitzumachen, das funktioniert nicht. Irgendjemand schon mal gehört? Die Frage jetzt, was machst du mit der Aussage? Gott sagt, das Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet da liegt? Vers 6, ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. Vers 9, weshalb all das, spricht der Herr? Wegen meines Hauses, das verödet da liegt, während ihr alle lauft für euer eigenes Haus. Und dann fängt er an, weiterzureden über den Segen, der entsteht, wenn wir anfangen, sein Haus zu bauen. Und sagt, hey, wenn wir Gottes Haus bauen, dann baut er unser Haus. Ich habe als Möbelverkäufer gearbeitet. Die ersten 3 Jahre, wo wir haben die Gemeinde gegründet. Und ich habe ziemlich schnell mitbekommen, dass mein eigener Zehnerteil nicht genug ist, um mein Gehalt zu zahlen. Deswegen, ich war zwar nicht gut in Mathe, aber das habe ich verstanden. Deswegen habe ich mir einen Job gesucht und bin Möbelverkäufer geworden. Ich sage immer, die Bibel sagt, wir sollen Jesus ähnlicher werden. Schreiner kann ich nicht sein. Deswegen dachte ich, Möbelverkäufer ist am ähnlichsten, so wie Jesus zu sein. Also habe ich Möbel verkauft für 3 Jahre. Und ich weiß doch ganz genau, der eine Moment, wo 3 Jahre lang habe ich da 6 Tage die Woche gearbeitet, von Montag bis Samstag. Und wir haben abends und nachts Kirche gebaut und am Sonntag Kirche gebaut. Und irgendwann kam der Moment, wo ich dann echt gemerkt habe, okay, es wird ein bisschen viel. Und Gott hat zu mir, ich habe Hagar gelesen und das war für mich so klar. Ich lag abends im Bett, meine Frau lag neben mir und Gott hat zu mir gesagt, wenn du mein Haus baust, dann werde ich dein Haus bauen. Mach dir keine Sorgen. Wenn du mein Haus baust, dann werde ich dein Haus bauen. Mach dir keine Sorgen. Und ich so, alles klar. Ich kündige morgen. Habe mich umgedreht zu Joanna. Joanna? Ich kündige morgen. Und Joanna war so, was? Ich so, ja. Ja, vielleicht Teilzeit. Na, ich kündige morgen, es funktioniert nicht. Ich bin nach Deutschland gekommen, um Kirche zu bauen, nicht um Möbel zu verkaufen. Und ich habe gekündigt. Und es war faszinierend zu sehen. Und ich habe angefangen mit einem unglaublichen Bruttolohn von 600 Euro brutto im Monat, was fantastisch ist. Aber das Geniale ist, Gott hat uns nicht einen Monat hängen lassen. Hat uns immer wieder versorgt, immer wieder überrascht. Sei es durch Eltern, Schwiegereltern, sei es durch anonyme Briefe, die bei uns im Briefkasten waren. Gott hat immer wieder für uns gesorgt. Und ich kann euch aus eigener Überzeugung sagen, aus eigener Erfahrung sagen, wenn wir Gottes Haus bauen, dann wird er unser Haus bauen. Aber wenn wir alle hinterherlaufen, unserer eigenen Karriere, unseren eigenen Häusern und nicht verstehen, warum wir sind nicht gesegnet, weil wir unser eigenes Ding machen und nicht verstehen, dass wir nicht dazu berufen sind, unser eigenes Leben zu leben. Wir sind dazu berufen, Gottes Haus zu bauen. Und wer ist Gottes Haus? Als letzter Punkt. Wer ist Gottes Haus? Menschen. Wir sind dazu geboren, ehrliche Fürsorge zu tragen für Menschen. Wir müssen dieses Verständnis bauen von lokaler Ortsgemeinde. Was die lokale Ortsgemeinde ist. Wie wichtig diese lokale Ortsgemeinde ist. Und was es bedeutet, sie zu bauen. Kirche zu bauen, bedeutet Menschen zu bauen. In Menschen zu investieren. Menschen zu ermutigen. Ehrliche Fürsorge zu haben. Paulus schreibt in Philipper 2 über Timotheus und er sagt, ich hoffe, Timotheus bald zu euch senden zu können, denn ich habe sonst keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Alle suchen nur das Ihre und nicht das, was Jesu Christi ist. Wow, das ist eine stramme Ansage. Wenn Paulus das sagt, alle suchen nur das Ihre, nur Timotheus ist aufrichtig um euer Wohl besorgt. Und ich glaube, was wir bauen müssen, ist Leute, die in unseren Gemeinden sitzen, die verstehen, dass es nicht die Aufgabe ist vom Pastor, sich um Menschen zu kümmern. Es ist die Aufgabe von uns allen, uns gemeinsam um Menschen zu kümmern. Die Kirche ist kein Vorstand, die alles entscheiden und die alle Arbeit machen. Die Kirche bist du. Und wenn du dich nicht kümmerst, dann kümmert sich keiner. Und wenn du nicht mitmachst, dann macht keiner mit. So einfach zu sagen, die Kirche sollte das machen. Die Kirche sollte das machen. Die Kirche sollte aber das machen. Aber wenn ich in die Kirche komme, dann sollte das doch sein für mich. Ja, aber wer ist die Kirche? Die Kirche bist du. Und wir müssen dieses Verständnis unseren Leuten mitbringen, mitgeben. Wer ist die Kirche? Was ist die Kirche? Wofür ist die Kirche? Welche Rolle spielt die Kirche? Ein gesundes Verständnis von Kirche. Immer wieder wiederholen, immer wieder wiederholen, immer wieder dieses Bild malen, immer wieder dieses Bild malen. Wer ist die Kirche? Das Erste, was ich regelmäßig mache, immer wieder mache. Immer, immer, immer wieder. Hier ist das Zweite, was ich immer wieder versuche zu bauen. Und okay, ganz kurz, bevor ich zum Zweiten gehe. Denk an die ersten 4 Punkte. Bestätige, was du willst. Korrigiere, was du nicht willst. Wiederhole Punkt 1 und 2. Sag es nicht nur, sondern lebe es. Den ersten Punkt. Die 4 Sachen zu dem ersten Punkt. Okay, zweitens. Baue ein Verständnis von der Berufung eines jeden Einzelnen und ihrer Verbindung zum Haus Gottes. Also erstens, wir müssen ein Verständnis bauen vom Haus Gottes selber. Und das Zweite, wir müssen Verständnis bauen, dass jeder Einzelne berufen ist. Jeder Einzelne hat eine unglaubliche Berufung. Wenn ich in diesen Raum sitze oder in diesen Raum sehe, ihr sitzt ja, ich stehe, aber wenn ich in diesen Raum reinschaue, das Potenzial, was hier sitzt, ist unfassbar. Unfassbar. Jeder Einzelne von Gott geschaffen, von Gott vorherbestimmt, von Gott kreiert, von Gott ausgestattet mit Gaben, die sowas von unglaublich sind. Und wenn auch nur einer heute hier fehlen würde, dann wären wir nicht so gut. Und hier ist die Frage, geben wir unseren Leuten jeden Sonntag dieses Bewusstsein mit, du bist berufen von Gott. Ich liebe es in Timotheus, du bist errettet und berufen. Wir müssen unseren Menschen helfen, nicht nur errettete Leben zu führen. Bin ich gerettet? Wuhu! Ich komme in den Himmel. Jetzt chill ich, bis ich einen Löffel abgebe. Nein, 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 nein. Du bist errettet und, also sag mal und berufen. Oh man, wissen deine Leute, dass sie berufen sind? Wissen deine Leute, dass Gott einen unglaublich großen Plan für sie hat? Bist du der, der diesen Plan in diese Leben von diesen Menschen hineinspricht? Bist du der, der prophetisch Leute einfach herausfordert? Und zwar nicht, oh, ich habe ein Wort für dich. Sondern bist du der, der Leben spricht in Menschen, der ermutigt, der mit Menschen mitgeht? Bist du der, der Leute daran erinnert? Weißt du eigentlich, wie viele Gaben in dir schlummern? Hast du eigentlich eine Vorstellung, was alles in dir ist? Wissen eure Leute, wie besonders sie sind? Kriegen sie das jeden Sonntag von euch mit? Und zwar jeden Sonntag. Weißt du, wenn Leute bei uns in die Kirche kommen, die sollten rauslaufen, stärker als sie reingekommen sind, ermutigter als sie reingekommen sind, mit mehr Vision als sie reingekommen sind, mit breiteren Schultern als sie reingekommen sind. Und manchmal die Predigten, die wir halten und die Dinge, die wir in unserem Gottesdienst machen, bringen Leute dazu, rauszulaufen wie kleine Schnecken. Mit Schuldgefühlen, mit Sachen, die sie alle machen müssen. Die Kirche sollte der Ort sein, wo sie daran erinnert werden, wer sie wirklich sind in Christus Jesus. Eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, Neues ist gekommen. Gott hat einen Plan für dein Leben. Ich frage mich, was dein Plan ist. Was ist dein Plan? Was ist wohl deine Gabe? Was hat Gott wohl in dich reingesteckt? Ja, wie finde ich es raus? Ganz einfach, mach mit. Weißt du, ich bin dabei, diese Aussage zu revidieren, weil alleine diese eine Aussage, die ich gleich treffen werde, kannst du so eigentlich nicht stehen lassen. Aber ich habe die ersten Jahre immer gesagt, ich hasse Gabentests. Ich habe in der Bibel keinen einzigen Gabentest gefunden. Jesus ist nie rumgelaufen mit einem Disk-Test. So Jünger, jetzt machen wir mal, du bist mehr so eine D-Persönlichkeit. Du bist mehr so eine, was auch immer, das heißt, keine Ahnung, habe ich nie gesehen. Das war immer, come on, spring an Bord, mach dir deine Hände schmutzig und dann wirst du herausfinden, welche Gaben du hast. Und dann wirst du sehen, wozu Gott dich berufen hat. Du findest es raus, indem du einfach bereit bist. Weißt du, dienen hat nicht damit zu tun, das zu tun, was du willst. Dienen heißt nicht, sich einbringen nach eigenen Präferenzen. Dienen heißt, ich habe verstanden, worum es hier geht und ich bin bereit zu geben, was auch immer. Was auch immer, damit dieses Baby nach vorne geht. Und die letzten 11 Jahre, ich habe es erlebt, so oft, Leute springen an Bord, machen einfach mit. Und während sie mitmachen, während sie mittragen und während unsere Leiter mit ihnen arbeiten, werden auf einmal Gaben herausgefunden. Leute machen was mit, was wo sie gut drin sind. Manchmal auch was, wo sie nicht gut drin sind. Und wir schlagen ihnen vor, vielleicht woanders hinzugehen. Aber wie findest du am besten raus, was du berufen bist? Mach einfach mit. Diene einfach im Haus Gottes. Und zu verstehen, ja, du bist berufen, aber deine Berufung ist immer verwoben mit dem Haus Gottes. Ich, weißt du, okay, und ich, oh, nee, ich sag's lieber nicht. Nein. Nein, sonst mache ich mir zu viele Feinde hier, das geht nicht. Aber so, weißt du, da laufen Leute rum und sagen, ich bin dazu berufen, diesen Dienst auszuführen. Okay? Und dann haben wir auf einmal so viele verschiedene Dienste, die nicht mit der Kirche verbunden sind. Und ich denke mir, also wenn du der ersten Gemeinde gesagt hättest, ja, was machst du? Ja, also ich leite einen Dienst für Waisen und Witwen. Dann hätten die dich angeschaut und gesagt, hä? Das macht doch die Kirche. Ich mach das. Und ich mach das. Und ich mach das. Und ich denke mir, vorsichtig jetzt, ich spreche nicht, dass Anwesenheitsrecht von gewissen Organisationen ab. Überhaupt nicht. Ich sage nur, dass jede Organisation, die für Gott unterwegs ist, irgendwo doch gepflanzt sein muss und verbunden und verwoben sein muss mit dem Haus Gottes. Deine Berufung ist niemals für dich alleine, sondern immer verbunden mit dem Haus Gottes. Und der Moment, wo Leute ihre eigene Berufung nachgehen und ihr eigenes Ding machen und sich vom Haus Gottes entfernen, da verlieren sie den Segen, den Gott für sie geplant hat. Und ich habe immer wieder gesehen, Gemeinde oder Dienste und Leute, die verwoben sind mit lokalen Ortsgemeinden, da legt Gott seinen Segen drauf. Und da passieren Dinge, die unglaublich sind. Wirklich unglaublich sind. Wir müssen Leuten dieses Bewusstsein geben davon, dass sie berufen sind und dass ihre Berufung in einem direkten Zusammenhang steht mit dem Haus Gottes. Wir haben einen Geschäftsmann bei uns, der hat sich vor 4 Jahren für Jesus entschieden mit seiner ganzen gesamten Familie und ist einer meiner besten Freunde momentan geworden. Und der hat eine Entwicklung gemacht die letzten 4 Jahre. Der war ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Und er kam bei uns in die Kirche und hat auf einmal gehört, dass Gott einen Plan für sein Leben hat, größer, als er jemals gedacht hat. Und er kam zu mir und dachte, ich habe gedacht, ich habe einen großen Plan für mein Leben. Ich habe echt gedacht, ich habe einen großen Plan für mein Leben. Aber ich habe realisiert, dass ich keine Ahnung habe davon, was Gott für mich alles vorhat. Und mittlerweile hat er diese Offenbarung bekommen, dass er möchte das Königreich Gottes finanzieren. Sein Ding ist, er möchte Reich Gottes bauen. Er glaubt, dass Gott sein Business segnen wird, sein Geschäft segnen wird, nicht für ihn, sondern dass er Reich Gottes bauen kann. Er bietet bei uns einen Finanzkurs an, er hilft Leuten aus Schulden rauszukommen, das ist seine Leidenschaft. Und die letzten, ich kann mich noch genau erinnern, als das erste Mal kam, wir haben einmal im Jahr bei uns so wir nennen das unser Herz für sein Haus. Wir sind gerade in dieser Phase drin, das ist ein Opfer, was wir einmal im Jahr einnehmen. Das ist so ein Zusatzwunderopfer sozusagen, was wir einmal im Jahr einnehmen, was über unseren normalen zehnten Teil hinaus, über unsere normalen Opfergaben hinausgeht, wo wir als Gemeinde einmal im Jahr zusammenstehen und sagen, wir glauben an übernatürliche Wunder. Und wir haben den Glauben, nicht, dass wir was machen und dass Gott die Rechnung bezahlt, sondern wir haben den Glauben, dass Gott durch sein Volk die Rechnung vorher schon bezahlt und uns in eine Position der Stärke bringt, dass wir machen können, was wir wollen. Und ich weiß doch ganz genau, er ist echt ein erfolgreicher Geschäftsmann und er kam zu mir. Zu mir und zu Joanna. Er kam zu mir im ersten Jahr. Ja, hier, das ist mein Opfer für mein Herz, für sein Haus. Und ich wollte das euch persönlich geben. Weißt du, und Joanna und ich, wir zupfen uns so. Yes! Ja, und normalerweise sollte man ja in solche Umschläge nicht reinschauen, gell? Und das mache ich auch normalerweise. Ich habe keine Ahnung bei uns, wer was gibt. Das mache ich als Prinzip sowieso bei uns. Ich weiß von niemandem, ich weiß nicht, ob Mitarbeiter ihren zehnten Teil geben oder nicht. Meiner Meinung nach geht mich das auch überhaupt nichts an. Wenn mein Vertrauen so gering ist, dass ich nicht mehr vertraue, dass sie ihren zehnten Teil geben, wie kann ich sie dann anstellen? Ich vertraue darauf, was meine Leute geben und soll da mitmachen. Ich schaue nie was nach. Diesen einen Moment habe ich nachgeschaut, weil ich konnte nicht widerstehen. Und ich mache diesen Brief, ich bin extra ins Badezimmer gegangen mit meiner Frau. Die saßen noch oben bei uns im Wohnzimmer. Ich sag, wir müssen kurz nach den Kindern schauen, okay, ja. Und dann mache ich das Ding auf und ich war voller Erwartung. Und dann steht da, 80 Euro. Ich wünschte mir, ich hätte nicht geschaut. Und meine Glaubenserwartung für dieses Opfer ist auf einmal steil nach unten gegangen. Und habe ich einfach festgestellt, und Joanna hat zu mir gesagt, hey, unsere Leute haben keine Ahnung davon, was es heißt, großzügig zu sein. Das ist nicht Dieters Schuld. Das habe ich den Namen gesagt, sorry. Das ist nicht seine Schuld. Das ist die Schuld von uns, weil wir ihm wahrscheinlich nicht ein vernünftiges Bild davon gegeben haben, was es wirklich heißt, großzügig zu sein. Letzte Woche war ich in Moskau und er hat mich angerufen am Morgen und hat mir erzählt von all dem, was Gott in seinem Leben gemacht hat und hat mir erzählt, sie haben am Anfang des Jahres, ich sage den Betrag nicht, einen Riesenbetrag sich vorgenommen, den sie geben wollen und hatten bis Mitte Mai den Betrag schon zusammen und haben jetzt gesagt, wir verdoppeln den Betrag nochmal. Und das ist mehr als 6-stelliger Betrag, wo sie sagen, den geben wir gemeinsam, weil Gott uns so gesegnet hat. Aber angefangen hat es mit 80 Euro. Aber dann ein Umfeld, was regelmäßig in ihn investiert hat, was Leben in ihn hineingesprochen hat, was ihn dazu gebracht hat, größer zu träumen, für mehr zu leben als nur für ihn selber. Und hier ist mein dritter Punkt. Und ich bin gleich fertig. Ich bin schon über der Zeit, oder? Ja, ehrlich? Ich will. Okay. Drittens. Dann, ja, okay. Drittens. Kaffee ist völlig, genau. Ein Verständnis von Einheit und Ehre. Was wir bauen müssen, ist ein Verständnis von Einheit und Ehre. Weißt du, was ich gemerkt habe die letzten 11 Jahre? Die beiden kommen immer zusammen. Da, wo keine Ehre ist, ist auch keine Einheit. Da, wo keine Einheit ist, da ist auch keine Ehre. Aber da, wo Ehre ist, da ist Einheit. Und da, wo Einheit ist, da ist bestimmt auch Ehre. Weil die beiden kommen Hand in Hand. Und es ist unsere Aufgabe und unsere Verantwortung, das unseren Gemeinden zu lehren, unseren Leuten zu lehren. Und ich weiß, es ist als Leiter immer ätzend, darüber zu predigen, ehre deinen Leiter. Aber es ist unsere Verantwortung. Und wir müssen, glaube ich, weise sein, wie wir es lernen und in welchem Kontext wir es lernen. Aber es ist unsere Aufgabe zu lernen. Es ist unsere Aufgabe, das zu lernen. Wir dürfen uns nicht dieser Aufgabe entziehen, weil die Bibel sagt, wenn wir unsere Leiter ehren, ist es zu unserem eigenen Wohl. Und unsere Leute müssen mitkriegen, wenn wir Leiterschaft ehren, dann bedeutet das, dass mein Leben gesegnet wird, dass mein Leben besser wird, dass mein Leben größer wird. Und ich habe, weißt du, ich brauche jetzt, glaube ich, heute nicht hier alle Bibelstellen rausziehen über Ehre, weil wahrscheinlich kennt ihr die. Aber lasst mich euch diesen Gedanken mitgeben. Oder lasst mich euch eine Bibelstelle geben, okay? Philipper 2, Vers 1 bis 5. Ich liebe den Ton, hier in dem Brief. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen? Fragezeichen. Ich liebe diesen Ton, den Paulus hier antont. Nicht wahr? Es ist euch doch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen einzubringen oder entgegenzubringen. Nun, da macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch irgendetwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selber. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Man, was für eine Hammer-Bibelstelle. Weißt du, was ich festgestellt habe? Leute haben kein Problem, Ehre zu geben und kein Problem, in Einheit zu stehen, wenn sie realisiert haben, dass sie für mehr leben als nur für sich selber. Wir müssen, wenn du willst, dass Einheit in deiner Gemeinde entsteht und dass eine Kultur der Ehre entsteht, diese Kultur der Ehre und diese Kultur der Einheit ist das Ergebnis von einem Verständnis eines reifen Christen, dass ich für mehr lebe als nur für mich selber. Es geht nicht um mich, um meine persönlichen Präferenzen, um meine persönlichen Vorlieben, sondern es geht um das gemeinsame Ziel. Menschen sollen Jesus Christus kennenlernen. Und vielleicht mag ich die Farbe von den Stühlen nicht. Aber wen juckt es? Und vielleicht mag ich die Lautstärke von der Musik nicht. Aber wen juckt es? Und vielleicht bin ich nicht ganz in Übereinstimmung mit was so mancher einer hier sagt. Aber weißt du was? Es geht nicht darum, was ich will und was ich glaube. Weißt du, was ich regelmäßig sage? Und ich bin sehr provokant in dem, aber ich sag's euch trotzdem, okay? Ich provoziere nochmal, einfach nur ganz kurz. Ich sag regelmäßig zu meinen Leuten, deine Meinung interessiert hier keinen. Das sage ich sonntags von der Kanzel. Und es ist so. Deine Meinung interessiert hier Schnösel. Weil Gemeinden werden nicht auf Meinungen gebaut. Weil die Sache ist die, wenn ich 10 Leute von euch hier hochhole und ich frage dir, was denkst du von diesem Monitor? Dann haben wir 10 verschiedene Meinungen. Die Farbe finde ich gut, ich finde die Farbe ätzend. Da ist so ein blöder Aufkleber da, der müsste auch weg. Außerdem steht da vorne die Songliste, die Band soll doch bitte gut genug sein, die Songliste auswendig zu kennen. Ja? Wo sind wir denn hier? Kirche wird nicht auf Meinungen gebaut, aber Kirche wird auf Ratschlägen gebaut. Wir brauchen keine Meinung, wir brauchen Ratgeber. Aber rate mal was, du ernennst dich nicht selber zum Ratgeber. Sondern ein Ratgeber wird an den Tisch gebeten. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen Rat und zwischen Meinung? Eine Meinung wird gegeben, ob du darum gebeten wirst oder nicht. Ein Rat wird dann gegeben, wenn du gebeten wurdest, ihn einzubringen. Und wir müssen unseren Leuten den Unterschied beibringen. Deine Meinung juckt hier wirklich niemanden. Aber dein Ratschlag an der richtigen Stelle ist gewollt. Aber woher weiß ich, ob ich deinem Rat vertrauen kann? Zeig mir erstmal, wer du bist. Dien doch erstmal eine Weile mit. Lass mich doch mal erkennen, ob dein Herz für uns ist oder gegen uns ist. Ob du bereit bist, dir deine Hände schmutzig zu machen. Ob du bereit bist, mit uns in Einheit zu stehen. Und wenn das der Fall ist, weißt du, was die Bibel sagt? Gott befördert. Nicht wir Menschen. Und wenn du wirklich glaubst, dass du was beizutragen hast zu dieser Gemeinde, dann sei bereit zu dienen und vertraue darauf, dass Gott dich zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Platz stellst, wo du deinen Ratschlag bringen darfst. Aber die wenigsten Christen sind bereit oder reif genug, darauf zu warten. Ich weiß, ich bin ganz still hier drin, gell? Aber hier ist die Sache. Bist du bereit, das anzusprechen? Weil, wenn du es nicht ansprichst, wer spricht's an? Und hier ist die Sache. Leute kommen zu mir nach so welchen, normalerweise bei so, wahrscheinlich auch heute, wenn ich so welche Bolzer da raushau, kommen Leute immer zu mir, du bist ein Diktator und entscheidest du alles. Die Realität ist, mal ganz ehrlich, ich entscheide fast gar nichts mehr bei uns in der Gemeinde. Also mal ganz ehrlich, ich weiß viele Entscheidungen oftmals gar nicht, die getroffen worden werden in vielen Bereichen, weil dort Leiter sitzen, die reif sind, die weise sind, die teilweise besser Bescheid wissen als ich. Wenn ich so egoistisch und dumm wäre, mir keine Ratgeber zu holen, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ich brauche mehr Ratgeber als jeder andere. Ich treffe kaum eine Entscheidung alleine. Am Anfang, wenn du klein bist und wenn du was baust, ja, dann bist du alleine und du musst natürlich, also als Gemeindegründung, du musst eine Richtung vorgeben, klar, da musst du mehr entscheiden. Aber mittlerweile, ich habe so ein geniales Team von so vielen genialen und wir rocken zusammen und wir schmeißen was in die Runde. Ich brauche keine Ja-Sager bei meiner Runde. Ich brauche niemanden, der sagt, ja, Freimund, das machen wir, nichts anderes. Ich brauche Leute, die sagen, come on, was hast du schon daran gedacht? Und vielleicht, oder da, ich bin mir da nicht so sicher, vielleicht sollten wir es so machen. Ich brauche Leute, die mitdenken. Aber die Sache ist die, die Leute, die müssen sich ihren Positionen verdienen. Die müssen erstmal zeigen, dass sie für uns sind. Ich will auch keinen am Tisch haben, der mir einen Ratschlag gibt, von dem ich nicht 100% weiß, der ist für mich, der ist für meine Ehe, der ist für meine Frau, der ist für meine Kinder und der würde für mich seine Hand ins Feuer legen. So welche Leute brauchen wir um uns herum. Und solche Leute müssen wir uns bauen. Und manchmal musst du dir einfach Gastprediger und Freude einladen, die mit deinem Team reden und die deinem Team mal richtig eine Ansage machen. Wann hast du dich das letzte Mal um deinen Pastor gekümmert? Wann hast du das letzte Mal gefragt, was du für deinen Pastor tun kannst? Wir müssen uns ganz gezielt Leute in unsere Häuser reinholen, die uns helfen, diese Kultur zu bauen. Aber du musst sie bauen. Du musst sie bauen. Und dann auf einmal, wenn das Geniale ist, ist das einfach? Nein. Ist nicht einfach. Werden es alle mögen? Nein. Aber sind wir da, um es allen recht zu machen? Nein. Wir sind da, um die Kirche von Jesus Christus zu bauen. Nach unserem besten Wissen und Gewissen. Werden alle mitkommen? Nein. Müssen alle mitkommen? Nein. Will ich, dass möglichst viele mitkommen? Ja. Aber ich bin nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Sondern wir wollen nach vorne gehen. Und ich sage immer zu den Leuten, hey, pass auf, die Sache ist die, wir würden es lieben, dass du mitkommst. Ich liebe dich, du bist der Hammer, aber du musst wissen, wir gehen dahin. Und so gehen wir dahin. Hey, wir würden es lieben, mitzukommen, aber du musst wissen, wir gehen dahin. Wenn du mitgehen willst, Hammer, wir lieben es. Wenn nicht, schade, Gott segne dich. Aber du musst wissen, wir gehen dahin. Wir müssen Leuten das Ziel vor Augen halten. Wir wollen uns auf das gemeinsame Ziel ausrichten. Wir leben für mehr als nur für uns selber. Meine Meinung ist gar nicht so wichtig, sondern mir ist es viel wichtiger, andere Menschen zu lieben, andere Menschen zu ehren, für andere Menschen da zu sein und gemeinsam das Ziel zu erreichen, dass Menschen sich für Jesus entscheiden. Oh man. Wir hatten in den ersten 6 Monaten knapp 800 Entscheidungen für Jesus. 800 Entscheidungen. 800 Menschen, die die Hand gehoben haben. 800 Menschen, denen wir eine Bibel in die Hand gedrückt haben. 800 Menschen, mit denen wir gebetet haben, die gesagt haben, ich will Jesus in mein Leben aufnehmen. Das ist das große gemeinsame Ziel. Wen juckt's, wie laut die Musik ist, wie leise die Musik ist, wie hell, wie dunkel das Licht ist? Wen juckt es? Was entscheidend ist, dass Menschen zu Jesus finden. So, jetzt höre ich auf. Nur noch 2 Punkte, aber die gebe ich jetzt super, super schnell. Okay? Und nachher könnt ihr mich, was auch mal, löchern und mögen oder auch nicht. Aber hier ist 4. zu 5. Aber ich mach's ganz schnell. Du brauchst Leuten, bitte? Muss schnell gehen, ja. Du musst Leuten die Gelegenheit geben, im Glauben herauszutreten. Im Glauben Schritte zu gehen. Du musst Menschen die Möglichkeit geben, mitzumachen. Warte nicht zu lange, sondern gib Leuten die Chance mitzumachen. Aber ist der richtig dafür? Und was? Ganz im Ernst, bei uns, jeder darf mitmachen. Jetzt weiß ich, fast jeder darf mitmachen. Ich will Leuten die Chance geben, mitzumachen. Weil wie können Leute wachsen? Doch nur, wenn sie mitmachen. Du musst erst diesen moralischen und diesen Standard erfüllen. Und wenn du erst dann, wenn du ihn erfüllst, die Realität ist, wir wissen gar nicht, ob wir alle wirklich erfüllen. Und nicht mal die, die unsere Leiter sind, weil wir haben sie niemals ernsthaft gefragt. Und sie würden uns wahrscheinlich niemals ernsthaft die Wahrheit sagen, ob sie den Standard wirklich erfüllen. Weil die meisten von uns dürften uns alle selber gar nicht in unserer Gemeinde anstellen. Lass möglichst viele Leute mitmachen. Und dann, während sie mitmachen, während sie mit uns dienen, können wir sie reinnehmen in unsere Gemeinde, reinnehmen in unsere Gemeinschaft und können ihnen beibringen, was es heißt, Jesus Christus nachzufolgen. Jetzt, wenn es darum geht, andere Menschen zu leiten, dann geht die Messlatte einen richtigen Satz nach oben. Bei uns darf wirklich jeder mitmachen. Auf eine weise Art und Weise. Aber sobald es darum geht, Menschen zu leiten, ein Team zu leiten, Menschen unter dir zu haben, dann geht die Messlatte einen Riesensatz nach oben, natürlich. Aber erstens ist, das ist ein Zuhause für jeden und jeder darf mitmachen. Jesus Christus kam nicht, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Die meisten Kirchen haben eine ganze Messlatte von Prozeduren, wie man Leute ausschließt und wann man Leute ausschließt. Da gibt es in jeder Schublade von jedem Pastor, von jeder Gemeindeversammlung eine feste Prozedur, die von den Mitgliedern verabschiedet wurde, was für Gründe es gibt, um Leute auszuschließen und wie man sie ausschließt und wie es richtig ist, sie auszuschließen. Und ich denke mir, meine Güte, Jesus kam nicht auf die Welt, um sich darum Gedanken zu machen, wie man Leute ausschließt. Jesus kam auf diese Welt, um Menschen einzuschließen. Und wenn wir uns so viele Gedanken darüber machen können würden, wie wir Leute mit reinnehmen, anstatt wie wir Leute rausschmeißen, ging es den meisten Gemeinden viel besser. Ich weiß, es ist doch verhaltenes Klatschen, ist okay. Ist okay. Ich weiß, ich fordere euch ein bisschen heraus, aber ist okay. Und Nummer 5, und jetzt höre ich auf. Also, 4, gib Leuten die Möglichkeit mitzumachen. Und 5, bau ein ermutigendes Umfeld, was immer noch an Menschen glaubt. Oder was immer weiter an Menschen glaubt. Werden Menschen Fehler machen? Ja. Will ich immer an Menschen glauben? Ja. Ich will nicht der Pastor sein, der mit 60, 65 Jahren alt, grau und zynisch ist und nicht mehr an Menschen glaubt, weil ich zu oft verletzt worden bin in meinem. Werden Menschen dich verletzen? Yes. Werden Menschen dich enttäuschen? Yes. Warum? Sind Menschen. Hast du Menschen verletzt? Ja. Hast du Menschen enttäuscht? Ja. Mein größtes Vorbild ist Pastor Brian. Mein größtes Vorbild, wenn es darum geht, an Menschen zu glauben, ich habe ihn von Weitem sehr beobachtet und hat das Vorrecht, seit 5 Jahren ihn von sehr, 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 sehr nahe zu beobachten und nahe dran zu sein an Entscheidungen, die getroffen werden und an Dingen, die getan werden. Und ich kann euch eins sagen, der Mann glaubt mehr an Menschen als jeder andere Mann, den ich kenne. Wann auch immer Menschen andere Menschen fallen lassen würden, ist er immer der Letzte im Raum, der sagt, come on, es muss doch einen Weg geben. Es muss doch einen Weg geben. Gott hat Potenzial in diesen Menschen reingelegt. Was können wir tun, um zu helfen? Und so ein Mensch will ich sein. Ich will immer der sein, der am lautesten anfeuert, der nach jedem nur erdenklich möglichen Weg sucht, Menschen mitzunehmen. Weil Gott liebt Menschen und ich bin hier, um Menschen zu lieben. Ich will der größte Ermutiger sein. Ich will an Menschen glauben und ich will nicht durch Enttäuschung und durch Verletzungen irgendwann an den Punkt kommen, wo ich so zynisch bin, dass ich nicht mehr Menschen vertraue und nicht mehr an Menschen glaube. Ich bin froh, dass ich einen Gott habe, der an mich glaubt. Deswegen will ich an ihn glauben. Und deswegen will ich an Menschen glauben, die von ihm geschaffen wurden und die mir anvertraut worden sind von ihm, um mich um sie zu kümmern. Im Namen von Jesus. Amen.
Danke. Wir wollen jetzt im Schweinsgalopp machen wir weiter. Und zwar haben wir jetzt ja Workshops. Also bei einem normalen Gottesdienst würden wir euch jetzt einladen, in die Welcome Lounge. Die ist dort hinten in der Ecke. Nur, dass ihr das einfach auch mal von uns gehört habt. So ist bei uns hier das Prozedere. Ich bitte einfach nochmal zwei tolle Leiter unserer Gemeinde nach vorne, einmal Jürgen und einmal Indra, dass sie einmal kurz ihre Workshops vorstellen. Wir haben jetzt eine Workshop-Phase, wo ihr euch zwei Workshops anschauen könnt. Der eine ist von Freimut, der wird hier sein. Den darfst du ganz kurz vorstellen in 30 Sekunden. Was wirst du gleich mit uns machen?
Wir reden weiter über Mitarbeiter.
Sehr, sehr spontan. Dann darf ich euch Indra vorstellen, die unseren Bereich Lobpreis leitet.
Genau, seit einem guten halben Jahr. Und ich möchte euch gerne mit reinnehmen, was wir so erlebt haben, was für ein Team ich so vorgefunden habe, was ich in den letzten Wochen, Monaten mit dem Team so zusammen erlebt und gemacht habe. Seid herzlich willkommen.
Dann darf ich euch Jürgen vorstellen, der hier auch hauptamtlich bei uns in der Gemeinde dabei ist. Bitte stell deinen Workshop auch kurz vor.
Genau, ich nehme euch ein bisschen rein, was wir im letzten halben Jahr im Bereich Kleingruppen gemacht hat. Auch da, viele kennen Hauskreise und Hauskreise sind ganz, ganz monoton und Hauskreise führen manchmal zu wenig. Ein paar gute gibt's auch. Und wir haben geguckt, wie können wir das Ganze ein bisschen Feuer reinbringen, ein bisschen anheizen. Da nehme ich euch mit rein. Ganz spannend, genau.
Die beiden Workshops von Jürgen und von Indra sind in den Kinderräumen hinten. Also ihr geht durch den Eingang dort vorne rechts durch und dann auf der rechten Seite hinten in der Ecke und geradeaus sind die Workshops. Das steht aber auch an den Türen dran. Also wir haben jetzt eine Phase von einer halben Stunde, wo wir haben gerade entschieden, dass wir das Mittagessen eine Viertelstunde nach hinten verschieben. Also wir können ganz entspannt jetzt in einer halben Stunde ungefähr, die fängt in 5 Minuten an. Nein, also ich würde vorschlagen, nee, die Pinkelpause brauchen wir auch. Also das ganze Thema ist einfach, das ganze Prozedere verschieben wir einfach eine Viertelstunde nach hinten. Das ist alles tiefenentspannt. Wir machen einfach jetzt 10 Minuten Pause. Ihr könnt mal kurz in die Wasserspiele gehen, wenn ihr müsst. Und könnt euch da erleichtern. Und dann jeweils eine halbe Stunde hier. Und wenn ihr sagt, danach möchte ich gerne zu Jürgen, dann geht ihr nach hinten und wechselt ganz schnell. Und wenn ihr dann zu Indra wollt, wechselt ihr. Oder wenn ihr bei Indra im Workshop wart, kommt ihr hierher. Also es sind 3 Workshops, die angeboten sind. Der Leiter als Multiplikator für Leiter von Freimut. Die Mitarbeiterteams, die neue Wege gehen im Bereich Lobpreis, das bei Indra. Und das Coaching von Kleingruppenleitern, das ist bei Jürgen. Herzliche Einladung. Und los geht's in 8 Minuten.